SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin, heute mit Stefanie Peik. Hallo. Werfen Sie doch mal einen Blick nach unten. Worauf stehen Sie eigentlich? Unter meinen Füßen ist erstmal Teppich, darunter wahrscheinlich Beton. Das heißt, der Boden ist versiegelt. Pech für alle Regenwürmer, die hier mal gelebt haben. Sie ahnen schon, in dieser Ausgabe geht's um geschädigte Böden, ein weltweites Problem. Wenn Wälder gerodet werden, neue Straßen und Häuser gebaut werden, wenn Äcker falsch bewässert oder zu viele Pestizide gespritzt werden, dann geht fruchtbarer Boden verloren. In trockenen Gegenden breiten sich die Wüsten aus.
Man schätzt, ungefähr 40% der weltweiten Landfläche ist bereits geschädigt. Allein in Afrika sind 2/3 aller Ackerböden bedroht und damit die Lebensgrundlage von Millionen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
Sagt Juliane Wiesenhütter von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Eine internationale Konferenz zur Bekämpfung der Wüstenbildung sucht zurzeit nach Lösungen. Mehr dazu später im Gespräch mit der Bodenexpertin. Außerdem berichten wir über eine ungewöhnliche Art, Wasserstoff herzustellen, nämlich aus Müll. Zuerst aber machen wir einen Abstecher in den Wald mit den Brüdern Grimm und Rotkäppchen.
Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm.
Anders als viele Landwirte und Schäfer, die haben ganz schön Angst um ihre Weidetiere. Also mehr Wölfe schießen? Der richtige Umgang mit dem Wolf ist ein Dauerstreitthema zwischen Tierhaltern und Naturschützern. Diese Woche hat ein Ausschuss im Europarat zugestimmt, den Schutzstatus des Wolfs herabzusetzen. Und damit hat der Ausschuss den Weg geebnet für einen schnelleren Abschuss der Tiere. Eva Huber mit Reaktionen aus der Bundespolitik.
Der Wolf bleibt weiter eine geschützte Art, aber der Schutz ist nicht mehr ganz so streng wie davor. Das freut vor allem Landwirte mit Weidetieren. Sie klagen seit Jahren, dass immer mehr ihrer Schafe und Ziegen von Wölfen getötet werden und hoffen, dass jetzt bald ein Abschuss von Wölfen leichter möglich wird. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir erwartet, dass mit dieser Entscheidung die Weidetierhaltung und der Wolfsschutz besser in Einklang gebracht werden können. Denn mehr Wölfe führten dazu, dass mehr Schafe und Tiere gerissen werden, sagt der Grünen-Politiker. Auch SPD und Union sehen den neuen Schutzstatus positiv. Zum Beispiel die umweltpolitische Sprecherin von CDU und CSU im Bundestag, Anja Weisgerber.
Ich bin auch erleichtert, denn die Weidetierhaltung ist sehr unter Druck. Sie ist vom Aussterben bedroht und nicht der Wolf.
Die CSU-Politikerin betont, dass es in vielen Regionen derzeit schon mehr als genug Wölfe gibt. Ein guter Bestand also erreicht ist. In Deutschland gibt es derzeit 209 Wolfsrudel. Bisher ist es nur im Ausnahmefall möglich, einzelne Wölfe zu jagen. Weisgerber fordert,
dass eine gezielte Bejagung möglich ist. Genau das brauchen wir jetzt, um die Bestände kontrolliert klein zu halten.
Aber damit der Wolf wirklich gejagt werden dürfte, müsste noch einiges passieren. Die Herabsetzung des Schutzstatus ist nur ein erster Schritt. Jetzt müssten noch Gesetze in der EU und in Deutschland geändert werden. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen stellt deshalb gleich mal klar, der Wolf sei mitnichten zum Abschuss freigegeben. Und die Absenkung des Schutzstatus kein Freifahrtschein für ungeregelte Abschüsse. Aber durch diese Absenkung gäbe es mehr Handlungsspielräume. Konkreter wird die Umweltministerin nicht. Was sich also in Zukunft beim Umgang mit dem Wolf ändert, darum wird weiter gerungen. Naturschützer kritisieren die Entscheidung des Europarats zum Schutzstatus.
Dieser Prozess ist nicht wirklich wissensbasiert, weil der EU-Kommission, die ja diesen Antrag eingereicht hat, keine wirklich neuen Daten zur Verfügung gestanden haben im Vergleich zu vor 2 Jahren, wo sie noch einen Antrag der Schweiz auf Abstufung vehement abgelehnt hat.
Sagt Marie Neuwald vom Naturschutzbund Deutschland. Studien würden zeigen, dass noch nicht überall in Europa ein guter Bestand beim Wolf erreicht wurde. Wölfe großflächig zu schießen, hält die Naturschützerin für nicht angemessen.
Weil es den Konflikt, also dass Wölfe Weidetiere reißen, nicht wirklich befriedigen wird. Natürlich wird es dann wahrscheinlich weniger Wölfe geben, aber auch einzelne Wölfe in einer Region können großen Schaden anrichten.
Auch mit einem erleichterten Abschuss müssten also Weidetiere weiter geschützt werden, sagt die Naturschützerin. Sie fordert, statt mehr Wölfe zu schießen, die Kraft und vor allem Förderung in einen guten Weidetierschutz zu stecken. Zum Beispiel mit Zäunen und Herdenschutzhunden.
Sicher ist, der Streit um den Wolf ist noch lange nicht zu Ende. Wir machen weiter mit einem unumstrittenen Sympathieträger, ist zwar ziemlich unbekannt, sieht aber süß aus, der Alpenschneehase. Den haben die Spenderinnen und Spender der Deutschen Wildtierstiftung zum Tier des Jahres 2025 gewählt. Auf der roten Liste der Säugetiere Deutschlands wird der Alpenschneehase als extrem selten geführt. Martin Thiel stellt ihn vor.
Er ist scheu, er ist schön und vor allem ein wahrer Verwandlungskünstler. Aber genau das macht ihm in Zeiten des Klimawandels zunehmend Probleme. Denn das Fell des Schneehasen ist im Winter weiß. Diese Tarnung soll ihn im Schnee vor Feinden schützen. Aber wenn der Schnee noch nicht fällt oder schon wieder geschmolzen ist, wird der weiße Hase leicht zur Beute für Greifvögel, Fuchs und Marder, sagt Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung.
Schneehasen sind mit diesem Fellwechsel früher perfekt angepasst gewesen und kommen jetzt in die Bredouille, weil sie entsprechend wie auf dem Präsentierteller als weißes Tier vor dunklem Hintergrund für alle Fressfeinde natürlich sichtbar sind und dann auch natürlich ein höheres Risiko haben zu sterben.
Die Konsequenz, so der Professor für Wildtierbiologie, der Schneehase muss sich immer weiter in höhere Lagen zurückziehen, weil er ja eigentlich im Schnee zu Hause ist und sich super angepasst hat. Denn sein weißes Winterfell dient nicht nur zur Tarnung, sondern schützt auch vor Minusgraden. Die weißen Haare sind mit Luft gefüllt und isolieren so besser gegen Kälte. Und wenn es richtig viel Schnee hat, dann lässt sich der Alpenschneehase gern einschneien oder gräbt sich kleine Höhlen, eine Sasse, in die weiße Decke. Da verbringt er dann den Tag, denn um seinen Jägern aus dem Weg zu gehen, verlässt er sein Versteck hauptsächlich in der Dämmerung oder nachts. Und wenn er dann morgens zurückkommt, ist er ein sportlicher Meister der Flucht und der Täuschung, schwärmt Professor Hackländer.
Was mich vor allen Dingen fasziniert, ist die Möglichkeit, Fressfeinden zu entkommen durch ihre Geschwindigkeit, die sie an den Tag legen können, durch die Sprünge, die sie machen und vor allen Dingen durch die Tricks.
Denn der Schneehase legt Fuchs und Marder auf dem Nachhauseweg bewusst eine falsche Fährte. Rein optisch ist der Schneehase übrigens etwas kleiner als der Feldhase und die Ohren sind kürzer. Dafür kommt er mit seinen starken, behaarten, breiten Pfoten wie mit Schneeschuhen auch gut im Schnee vorwärts. Aber genau dieser Lebensraum wird ja immer kleiner. Der Klimawandel treibt den Schneehasen in die Höhe, aber da tummeln sich eben auch die Wintersportler. Skigebiete werden größer und auch Naturliebhaber mit Schneeschuhen und Tourenski stressen den Hasen, wenn sie ihm zu nahe kommen.
Und Stresshormone sind nicht gut. Die senken das Immunsystem, die senken die Kondition und damit führen sie auch dazu, dass die Schneehasen eine höhere Sterblichkeit haben oder eine geringere Fruchtbarkeit. Beides wirkt sich natürlich aus auf den Bestand.
Klaus Hackländer, der Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung, wünscht sich deshalb einen bewussteren Umgang mit dem Schneehasen und allen anderen Wildtieren im Alpenraum.
Und dass man tatsächlich auch akzeptiert, dass es Gebiete gibt im Alpenraum, wo wir uns tatsächlich als Mensch mal hinten anstellen, um den Wildtieren Rückzugsmöglichkeiten zu bieten.
Die Deutsche Wildtierstiftung fordert daher seit Jahren nach dem Vorbild der europäischen Nachbarländer, Wildschongebiete auszuweisen, in denen sich neben der Jagd auch der Wintersport und der Naturtourismus zurücknehmen müssen. Von solchen Gebieten würde auch der Alpenschneehase profitieren.
Dem Alpenschneehasen macht der Klimawandel schwer zu schaffen. Und auch für unsere Böden ist die Klimaerhitzung ein Riesenproblem. Die sind weltweit sowieso schon unter Druck. Dürren und Starkregen verschärfen die Lage noch. In trockenen Gegenden breiten sich die Wüsten aus. Auf dem ganzen Planeten geht fruchtbarer Boden verloren. Der Fachbegriff ist Bodendegradation. Ziemlicher Horror, da braucht es Lösungen. Um die geht's zurzeit in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad bei einem UN-Gipfel zur Bekämpfung der Wüstenbildung. Ähnlich wie beim Klima und bei der Biodiversität gibt's nämlich auch zu den Wüsten ein internationales Übereinkommen und das schon seit 30 Jahren. An Lösungen für die Böden arbeitet auch die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in etlichen Ländern. Juliane Wiesenhütter ist Bodenexpertin bei der GIZ und sie nimmt an der Konferenz in Riad teil. Am Dienstag habe ich sie übers Internet dort erreicht.
Global, das Gespräch.
Frau Wiesenhütter, haben Sie schon mal selbst erlebt, was Wüstenbildung anrichten kann oder wie fruchtbarer Boden verloren geht?
Ja, beispielsweise in Burundi. Ich war in Burundi, das ist in Zentralafrika, das ist im afrikanischen Hochland an sich recht fruchtbar, aber es ist bergig, hügelig und da, wo Felder brach liegen, also wo keine Vegetation drauf ist, da ist so nach einem Starkregenereignis, da wird der fruchtbare Boden abgespült. Ja, das sieht man dann auf den Feldern, dass Rillen entstehen, dass auch die Pflanzen eventuell die Feldfrüchte abgetragen werden. Man sieht das auch in den Flüssen, dass dann ganz viel Erde auch in den Flüssen drin ist und das kann dort, wo dann viel Wasser zusammenkommt, auch dazu führen, dass Infrastruktur zerstört wird.
Also Bodendegradation, Bodenverödung zieht eine ganze Reihe an Folgen nach sich. Die Wüsten sind auf dem Vormarsch, auch in Europa. Fruchtbarer Boden geht verloren. Wie groß ist das Problem weltweit?
Ja, weltweit sind mittlerweile alle Regionen betroffen. Man schätzt, ungefähr 40% der weltweiten Landfläche ist bereits geschädigt. Die Länder des globalen Südens, vor allem in Afrika und Asien, leiden besonders. Allein in Afrika sind 2/3 aller Ackerböden bedroht und damit die Lebensgrundlage von Millionen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
Und was sind die Ursachen?
Ja, die Erde wird immer trockener und staubiger. Das macht sie anfällig auch gegen Winderosion. Durch Regen, starke Regenfälle kann Boden abgeschwemmt werden. Aber natürlich auch in trockeneren Regionen ist auch Winderosion ein Thema. Aber auch vor allen Dingen die übermäßige Nutzung durch den Menschen kann die Böden zerstören, beispielsweise auch durch Bewässerung. Dadurch können sich auch bei hoher Verdunstung auch Salze anreichern in Böden. Das führt auch dazu, dass Boden unfruchtbar wird.
Das heißt, die Böden, die bewässert werden, werden auch immer schlechter von der Qualität her?
Unter Umständen ja, also in Trockengebieten auf jeden Fall, weil dadurch eben Nährstoffe gelöst werden. Die werden nicht unbedingt alle von den Pflanzen aufgebraucht und können sich dann auch in Salzkrusten ablagern. Das habe ich auch schon in Indien gesehen, dass dann durch Versalzung auch Boden unfruchtbarer wird.
Macht der Klimawandel alles noch schlimmer?
Also Klimawandel ist auf jeden Fall ein Phänomen, der sich nochmal zusätzlich darauf legt. Wenn wir bereits schon degradierte Böden haben, die sind ja besonders anfällig gegen Trockenheit. Die können Trockenheit schlechter puffern. Und der Klimawandel führt ja dazu, dass die Temperaturen steigen und damit auch die Landschaften immer trockener werden. Andererseits ist eben der Boden auch ein ganz wichtiger Kohlenstoffspeicher. Das ist der zweitgrößte Kohlenstoffspeicher weltweit. Das heißt, geht Boden verloren, geht auch Kohlenstoff verloren. Und dadurch wird der Klimawandel auch noch verschlechtert. Also das heißt, es ist ein Beschleuniger von Klimawandel. Das kann aber auch die Lösung sein. Mhm. Genau da setzen wir eigentlich an in unserer Arbeit. Es ist das Ziel von den Gegenmaßnahmen eigentlich, eine grüne und produktive Landschaft wiederherzustellen. Also dort, wo die Lebensgrundlage durch Degradierung gefährdet ist. Dadurch wird Kohlenstoff wieder im Boden angereichert. Die Fruchtbarkeit wird gefördert durch Bäume, durch Erosionsschutzmaßnahmen, durch das Einbringen von Kompost oder anderen Bodenverbesserern. Kann man was für den Klimaschutz tun und auch für Ernährungssicherung und auch für den Biodiversitätserhalt.
Lassen Sie uns das mal im Detail anschauen. Die GIZ setzt ja auch auf Kohle als Boden- und Klimaretter. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Biokohle ist ja etwas, was man erstmal herstellt. Das kann auch eine Wertschöpfungskette sein, wenn es zum Beispiel in der Landwirtschaft ein Abfallprodukt gibt. Ganz vielen Ländern wird Mais angebaut und von dem Mais werden ja nur die Körner verzehrt und dann bleibt dann Maiskolben übrig. Das ist eigentlich ein Abfallprodukt. Und aus diesem Abfallprodukt, wenn man das verköhlert, kommt Kohle raus, ähnlich wie die Grillkohle. Und diese Kohle wird verkleinert und als Kohle in den Boden eingebracht. Und das ist ein Bodenverbesserer. Wasser wird besser gespeichert im Boden, Nährstoffe werden besser gespeichert. Ja, und damit die Nährstoffe im Boden gefördert und damit die Bodenqualität. Das ist ein gesunderer Boden dort, wo mehr Kohlenstoff drin ist.
Auch in Riad wird ja jetzt über Lösungen diskutiert. Wo liegen bei den Verhandlungen die Knackpunkte, ohne zu technisch zu werden?
Also erster Knackpunkt ist, es ist eine UN-Konferenz, wo fast 200 Länder zusammensitzen und Lösungen für die nachhaltige Entwicklung gesucht werden. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das ist schon mal per se ein Knackpunkt, weil man muss sich natürlich einigen auf Beschlüsse oder auch Empfehlungen. Ich würde jetzt eher mal auch von den Möglichkeiten sprechen. Also das ist eine Plattform erstmal, wo alle Länder, zivilgesellschaftliche Akteure, auch Wissenschaft zusammenkommt und sozusagen die besten Lösungen für die Förderung nachhaltiger Landnutzung vorstellen. Wir hatten hier zum Beispiel von Professor Röckström aus dem Klimabereich, der hat hier eine wunderbare Auftaktveranstaltung gemacht, um uns eben dazu zu informieren, wie stark das Thema Klimaschutz mit dem Bodenschutz zusammenhängt. Und dazu formulieren wir auch Empfehlungen, die dann auf Länderebene umgesetzt werden sollen.
Sagt Juliane Wiesenhütter, Bodenexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Vielen Dank. In Riad bei der Konferenz ist von Weihnachtsstimmung vermutlich wenig zu spüren, aber bei uns weihnachtet es schon ziemlich. Und dazu gehört auch die Frage nach dem richtigen Weihnachtsbaum. Vor allem ältere Menschen entscheiden sich für Plastikbäume. Kein umständlicher Transport, kein Nadeln, kein Gießen. Ist die Plastiktanne eine sinnvolle Alternative, auch was die Ökobilanz betrifft? Sabine Stöhr aus der SWR Umweltredaktion hat sich einen Überblick verschafft. Sabine, können Plastiktannen gefährlich werden wegen Weichmachern oder giftigen Ausdünstungen? Kurz gesagt, worauf muss man beim Kauf achten?
Also man sollte nicht zu Billigware greifen. Die erkennt man auch daran, dass ihre Nadeln dünn und so lamettaartig sind. Wer seinen Baum länger wiederverwenden möchte, der sollte schon mehr als 150 Euro etwa für so einen mittelgroßen Baum investieren. Das allerdings schützt nicht vor Schadstoffen. Damit der rohe Kunststoff die richtigen Eigenschaften für seine Funktion als Nadeln erhält, müssen in der Produktion viele Stoffe zugesetzt werden. Statt Tannenduft dünstet der Plastikbaum dann diesen Chemiecocktail später im Wohnzimmer wieder aus. Und dabei steht dieser Cocktail im Verdacht, eine Vielzahl von Krankheiten zu begünstigen, mindestens jedoch hormonell wirksam zu sein. Auf der Verpackung findet man dazu in der Regel leider nichts.
Für die Gesundheit also wohl nicht so toll, die Plastikdinger. Und wenn wir mal auf den ökologischen Rucksack gucken, wie schneiden Plastiktannen da ab?
Die meisten Plastikbäume kommen aus China. Dort kennen wir schon mal die Produktionsbedingungen nicht genau. Darüber hinaus wird der Kunststoff aus fossilen Stoffen wie Erdöl oder Kohle hergestellt und damit CO2 freigesetzt. Ganz abgesehen von dem CO2 der Transportflüge aus China, wenn die Bäume dann zu uns kommen sollen. Und beim Entsorgen später lassen sich die Verbundstoffe des Baums nicht voneinander trennen. Das ist noch so ein Problem. Dann ist nämlich mit Recyceln auch nichts. Damit eine Plastiktanne mindestens genauso nachhaltig ist wie ein Bio-Weihnachtsbaum, müssen wir ihn 10 bis 20 Jahre mindestens nutzen. Da ist die Studienlage noch nicht ganz eindeutig. Die Plastiktanne ist aber nicht per se schlechter als der zum Beispiel zertifizierte Weihnachtsbaum aus der Region, vorausgesetzt, sie kommt richtig lange zum Einsatz.
Und wird eben nicht nach 3 Einsätzen schon wieder entsorgt. Weniger Müll, um weniger Rohstoffe zu verbrauchen. Das ist das Ziel der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, die das Bundeskabinett diese Woche verabschiedet hat. Klingt sperrig, aber Kreislaufwirtschaft ist eine schicke Sache. Die Idee dahinter ist, dass man nicht etwas produziert, benutzt und dann wegwirft, sondern dass Dinge so hergestellt werden, dass sie lange halten und dass man die Rohstoffe, die drinstecken, immer wieder nutzen kann, sozusagen im dauernden Kreislauf. Dafür müssen die Handys, Klamotten oder Verpackungen aber von vornherein entsprechend designt werden. Was heißt das für unseren Alltag, weniger Rohstoffe verbrauchen? Alice Thiel-Sonnen weiß mehr.
Was häufig im Einkaufskorb landet, das sind Kunststoffschalen mit Wurst- oder Käsescheiben drin. Die Folie oben drüber wird abgezogen. Am Ende landet beides in der gelben Tonne. Jede Menge Rohstoffe, die mehr schlecht als recht recycelt werden. Und das für einen kurzen Nutzen. Verpackungen, sagt Professor Henning Wils, sind immer noch zu wenig recyclingfähig.
Was halt ein ganz wichtiger Punkt ist, möglichst nicht so viele unterschiedliche Materialien verwenden. Also zum Beispiel bei den Verpackungen, ne? Wenn man da halt 10 verschiedene Kunststoffe in einer Verpackung drin hat, dann ist es am Ende halt sehr, sehr schwer, die wieder auseinander zu friemeln.
Professor Wils ist beim Wuppertal-Institut für Kreislaufwirtschaft zuständig. Und die schaut eben nicht erst am Ende hin, wenn es Abfall ist. Wichtiger ist es, an den Anfang der Kette zu schauen, wenn das Produkt hergestellt wird.
Wie muss das Design aussehen, die Materialauswahl, damit man die auch sinnvoll im Kreis führen kann? Es gibt die schöne Zahl, dass 80% der Umwelteffekte eines Produktes schon beim Design entschieden werden. Deswegen macht es absolut Sinn, sich da noch viel mehr Gedanken drüber zu machen, als wir das bisher tun.
Ein Produktdesign, das nachhaltig und recyclingfähig ist, verbraucht auch weniger Rohstoffe. Wie sieht das in unserem Kleiderschrank aus? Hemd und Hose, die wir tragen. Da kann man bei der Herstellung schon auf besonders reißfeste Fasern achten, auf langhaltende Färbung, alles Punkte, damit wir die Kleider möglichst lange tragen können. In der Zeit werden neue Rohstoffe für neue Klamotten gespart. Und Clara Löw, Textilfachfrau beim Öko-Institut, nennt noch mehr Aspekte.
Dann kommt es eben auch darauf an, ob wir bestimmte Knöpfe und diverse Metallapplikationen und so an der Kleidung Kleidung eigentlich brauchen, weil die dazu führen, dass mit Pailletten besetzte Oberflächen ja letztendlich eigentlich davon getrennt werden müssten. Und diese Nicht-Trennbarkeit bestimmter Komponenten ist eben ein weiteres Problem, wo man im Design for Recycling ansetzen würde.
Beim Zusammennähen und Bauen schon daran denken, was am Ende mit dem Produkt passiert. Das Fairphone, ein Smartphone aus den Niederlanden, das ist das Lieblingsbeispiel, an dem Abfallexperte Henning Wils gerne klar macht, hier läuft es richtig gut im Kreislauf.
Das ist wirklich genau darauf designt, dass man es einfach und ohne Ingenieurstudium am Ende wieder auseinandernehmen kann und jedes einzelne Teil dann tatsächlich auch sehr gut recyceln kann. Und gerade bei den Elektronikprodukten, ne, da sind sehr viele auch wertvolle Materialien drin, da haben die Unternehmen auch durchaus selber schon den Anreiz, darauf zu achten.
Gute Reparierbarkeit, recyclingfähige, gut voneinander trennbare Materialien, die Produkte möglichst lange nutzen. Das sind nur einige Punkte, mit denen weniger Rohstoffe verbraucht oder gar vergeudet werden. Und ein wesentlicher Hebel dabei, so Professor Wils vom Wuppertal-Institut, das ist die Langlebigkeit.
Wenn das Produkt doppelt so lange hält, brauchen wir nur halb so viele Ressourcen pro Jahr Nutzung. Und wenn man Produkte zu vertretbaren Kosten wiederherstellen kann oder vielleicht auch upgraden kann, dass sie dann sogar besser sind, dann hilft das aus ökologischer Sicht wahrscheinlich auch deutlich mehr als das Recycling.
Klar, am besten ist es, wenn gar kein Abfall entsteht. Aber wenn er schon mal da ist, sollte man ihn sinnvoll nutzen. Zum Beispiel mal was anderes, um Wasserstoff herzustellen. Wasserstoff, H2, ist ja in den Augen mancher der Schlüssel zur Energiewende. Die Technologie, die helfen soll, auch energieintensive Prozesse klimafreundlich zu gestalten. Aber vor allem grüner Wasserstoff, also der mithilfe von erneuerbaren Energien hergestellt wird, ist aktuell in weiten Teilen eben auch noch Zukunftsmusik. In Ebersbach im baden-württembergischen Landkreis Göppingen allerdings ging es diese Woche einen Schritt weiter in Sachen H2-Infrastruktur. Dort wurde Richtfest gefeiert und zwar für eine Pilotanlage, die Wasserstoff aus Müll gewinnen soll. Frage an SWR-Energieexpertin Katja Jansen, wie funktioniert das?
Mit viel Hitze. Kernteil der Anlage ist ein sogenannter Flugstromreaktor. In dem werden zum Beispiel Biomasse oder Kunststoffreste, die nicht mehr recycelbar sind, bei bis zu 1600 Grad in Gas umgewandelt. Hinten raus kommen Wasserstoff und flüssiges CO2. Das Verfahren ist deutlich günstiger als Elektrolyse mit erneuerbarem Strom, aber auch etwas weniger grün. Trotzdem kann das eine sinnvolle Lösung sein, denn hier wird ja Kreislaufwirtschaft betrieben, also Müll, der sonst einfach verbrannt wird. Wird nutzbar gemacht. 1500 Kilo Müll pro Stunde kann die Pilotanlage in Ebersbach verwerten und daraus Wasserstoff produzieren. Pro Jahr kommt man so auf 1000 Tonnen H2. Das reicht in etwa, um den Jahresbedarf von einer Wasserstofftankstelle zu decken. Ist nicht die Welt, soll es aber auch bewusst gar nicht sein. Man setzt hier gezielt auf kleine, dezentrale Lösungen, denn dann kann der Müll unmittelbar dort verarbeitet werden, wo er auch anfällt.
Ist Wasserstoff wirklich so eine Wunderwaffe?
Wie immer, es kommt drauf an. Wasserstoff hilft uns nur dann bei der Energiewende, wenn er klimafreundlich produziert wird. Also grüner Wasserstoff, der mit Elektrolyse und erneuerbarem Strom erzeugt wird oder eben unter einigen Voraussetzungen Wasserstoff als Kreislaufprodukt aus Müll. Grundsätzlich sind die Vorteile beim Wasserstoff, er lässt sich gut transportieren und hilft uns zum Beispiel überschüssige Windenergie zu speichern. Aber Nachteil, bis wir erstmal Wasserstoff erzeugt, transportiert und damit ein Fahrzeug oder eine Maschine angetrieben haben, geht auch einiges an Energie verloren. Und das lohnt sich nur teilweise. Wenn wir auf die Mobilität schauen, dann ist ein Antrieb mit Wasserstoffbrennzellen vor allem für große, schwere Fahrzeuge sinnvoll. Lkw, Züge oder auch Schiffe mit Wasserstoff, das lohnt sich. Auch für Industrieprozesse sieht die Bilanz überzeugend aus. Hier können wir bei der Energiewende vom Wasserstoff profitieren. Aber Wasserstoff ist eben nicht die alleinige Wunderwaffe und auch nicht unbegrenzt verfügbar.
Sagt SWR-Energieexpertin Katja Jansen. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.